Vorwärts nach weit. Der Hannover 96 Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. André, Chris, Dennis und Tobi.
Liebe HörerInnen, herzlich willkommen zu Vorwärts nach weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Es ist die 300. Folge. Normalerweise feiert man das zum Blick zurück und zählt, wie toll der Podcast ist, aber das muss ich nicht mehr, das wisst ihr. Das wollen wir heute ein bisschen anders machen. Ich möchte zwar schon einleiten und ein paar Dankesworte richten an gewisse Personen, das passt aber auch ganz gut, weil wir damit auch einen guten Bogen spannen auf das, worüber wir heute reden wollen. Zunächst mal möchte ich mich bei euch da draußen bedanken, dass ihr seit 5 Jahren, solange 96 in der zweiten Fußball-Bundesliga ist, muss man ganz ehrlicherweise sagen. Ich weiß noch, die erste Sendung war bei Verpflichtung von Mirko Stomka, so heißt der Mann richtig. Dass ihr so lange uns begleitet, dass ihr ja auch ein Teil dieses Projekts geworden seid, das überhaupt nicht ausgelegt war auf 5 Jahre. Das war, da kommen wir später vielleicht nochmal ganz kurz wenigstens zu. Eine fixe Idee, eine wilde Idee, die dann spontan umgesetzt wurde, technisch miserabel. Aber das haben wir uns ein bisschen beibehalten, aber am Anfang war es wirklich, wenn ich mir die ersten Folgen nochmal anhöre, das war eigentlich nicht hörbar. Aber inhaltlich war es schon immer irgendwie was Besonderes. Und das haben wir beibehalten, so wie ich hoffe. Und deswegen vielen Dank an euch da draußen, dass ihr so zahlreich immer wieder zuhört. Möchte mich an der Stelle auch bedanken bei Dennis, André und Chris, dass sie das auch mit zum Teil zu ihrem Projekt gemacht haben, dass sie mal wieder ihre Zeit investieren. Und da zur Verfügung stehen Alex Kiene natürlich und auch an Max, der jetzt die Analysen bei uns macht. Dank auch an Hannover 96, den Hannoverischen Sportverein von 1896, um genau zu sein, dass wir da jetzt auch eine Kooperation hingekriegt haben ab dieser Saison, dürfen den e.V. so ein bisschen begleiten, auf ein paar Aktionen hinweisen, hatten ja auch schon den ein oder anderen Gast und die ein oder andere Gästin aus dem e.V. und finde ich, das ist eine gute Geschichte und da freue ich mich sehr darüber. Danken möchte ich auch natürlich, und das darf nie vergessen werden, Tim. Weil ohne Tim hätte es diesen Podcast nicht gegeben. Und das ist diese fixe und diese wilde Idee. Damit will ich dich auch kurz begrüßen, Tim. Also erstmal herzlich willkommen zurück zu Hause. Ich hoffe, es geht dir gut.
Dankeschön. Ja, erstmal vielen Dank für die warmen Worte. Und ja, mir geht es tatsächlich entsprechend gut.
Das ist schön. Und wie gesagt, also nochmal danke, dass du diesen Weg mit mir anfangs beschritten bist. Dass wir, wie gesagt, in der Spontan, ich glaube, in halbe Stunde haben wir überlegt. Dann haben wir ein paar Programme gegoogelt. Ein schlechtes gefunden. Und dann einfach, auch ohne irgendwie eine Idee zu haben, was wir sagen, aber losgelegt.
Am selben Tag noch. Ich weiß noch, das ganz genau damals, ich war im Fitnessstudio, wir haben beide telefoniert, dann haben wir nach einem Programm gegoogelt parallel und am selben Tag, am späten Nachmittag um 16:30 aufgenommen. Erste Folge.
Die erste Folge. Damals noch mit so einem gegrölten Intro, das live, nicht live, sondern dass wir beide zumindest mit eingesungen hatten.
Ja,
daran erinnere ich mich auch noch. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, es war das 1:0 gegen Mainz in der Abstiegssaison oder 3:1. Ja. Es war ein Sieg. Wir hatten es dann in einer Gruppe einfach mal das Tonbandgerät laufen lassen, ohne das so als Intro und Outro nehmen zu wollen. Es war auch, glaube ich, nicht geeignet. Wir hatten noch nichts anderes. Ja, so fing das damals an. Aber darüber wollen wir heute gar nicht sprechen. Also diese 300. Folge wird nicht gehen um Hannover 96. Diese 300. Folge dreht sich auch nicht um Fußball. Und wir wollen auch nicht in Erinnerungen schwelgen. Sondern Tim, es gibt 2 Gründe, warum du hier bist. Den einen haben wir gerade besprochen und der zweite, der viel wichtigere ist. Du hast auf Social Media das Schicksal deiner Freundin geteilt. Und du hast da viele, viele Menschen schon mit erreicht. Und ich möchte, dass wir jetzt in der Sendung auch der Sache Raum geben, dass die 300. Folge eine ganz besondere Folge ist. Auch wir haben immer versucht, besondere Folgen zu machen, Tim. Und das wird es eine ganz besondere Folge. Ich glaube, die erste, in der es überhaupt nicht um Hannover 96 geht und nichts mit 96 zu tun hat, obwohl die 96-Bubble, ihr da draußen, aber schon viel dafür getan habt. Tim, vielleicht kannst du die Menschen, ich wüsste nicht, dass es noch jemanden gibt, aber vielleicht haben wir doch noch den einen oder anderen, den wir erreichen können, die Menschen einmal kurz abholen, was du da auf X gepostet hast, warum du das gepostet hast und was danach passiert ist.
Ja, natürlich gerne. Also da auch nochmal hier gleich zu Anfang der große Dank an dich und auch an das Format, dass das hier nochmal irgendwie einen gewissen Raum bekommt und dass wir beide hier auch nochmal sitzen, wo alles angefangen hat, finde ich auch sehr romantisch und schön und das freut mich sehr. Was mich auch sehr freut, ist, dass ja über das, was du gerade schon angeteasert hast, da sehr viele Menschen drüber nachdenken, sprechen und auch aktiv werden, indem sie das verbreiten und auch eine Spende für ein Projekt da lassen. Um das vielleicht so ein bisschen mit ein bisschen mehr Fleisch und Knochen zu füttern, ist es so, dass meine Freundin Jessica seit, vielleicht von vorne angefangen, Juli 22 sich mit Corona angesteckt hat und sie verschiedenste unterschiedliche Symptome nicht losgeworden ist, wie unter anderem eine sehr bleiernde Erschöpfung und auch merkwürdige Symptome wie plötzliche Herzrhythmusstörungen, Schlaflosigkeit, Abgeschlagenheit, Nervenschmerzen, Jucken unter den Lymphknoten, also so ganz komische Symptome. Und um das Ende jetzt ein bisschen vorwegzunehmen, den Teil dazwischen werden wir heute sicherlich auch noch mal kurz erörtern. Jessica ist nicht einfach nur ein bisschen krank, sondern richtig krank. Und alle, die ja, die mit Long Covid oder ME/CFS etwas anfangen können, die wissen, wie schlimm das ist. Das ist eine Erkrankung, die schwer zu diagnostizieren ist und ungleich schwerwiegender für die Betroffenen, weil dort der Blutkreislauf, das Herzkreislauf und das Nervenkreislaufsystem angegriffen wird vom eigenen Körper. Und das führt zu unterschiedlichsten ja, Systemversagen, kann man eigentlich nennen. Ich war mit Jessica schon in der Notaufnahme, weil sie plötzliche Herzattacken hatte und habe schon Phasen mit ihr durch, wo wir ja, wo sie sich eine Herz-Herzkatheter-Operation unterziehen musste. Ich war bei Onkologen, Neurologen, Kardiologen, allen möglichen Fachärzten, die keine richtige Antwort auf das finden konnten, was sie tatsächlich hat. Und jetzt im Mai 2024 gab es dann die, ich will gar nicht sagen rettende Diagnose, aber die Diagnose ME/CFS, die schlimmste Steigerungsform von Long-Covid. Und das, was jetzt der Status quo ist, dass sie vollständig bettlägerig ist und mit 31 Jahren auf, in Klammern meine, Klammer zu, Unterstützung angewiesen ist. Das heißt also, der Gang zur Toilette, das, was für viele ja normal ist, sich Essen zuzubereiten, selber auch zu essen, sich mit Trinken zu versorgen, Bürokratie, Arzttermine, Behördengänge, Freunde treffen, telefonieren, WhatsApp-Nachrichten beantworten, auf Instagram sein und sich ablenken, lesen, Fernseh schauen. Ich habe bestimmt noch ein paar andere Dinge vergessen. All die Dinge sind nicht möglich. Und das liegt daran, dass sie einen sehr, sehr dramatischen Downfall, was die Erkrankung hingelegt hat, trifft. Ja.
Und alles fing dann mit einer Covid-Erkrankung im Jahr 2022 an.
Genau.
Vielleicht gehen wir dann doch mal diese Reise. Das dramatische Ende will ich es nicht nennen, den dramatischen Punkt, an dem wir jetzt sind, hast du gerade sehr, sehr, wie ich finde, eindrücklich geschildert. Ich glaube, für uns, für die schon mal Corona hatten, nicht nachvollziehbar, dass sowas daraus entstehen kann. Umso wichtiger darauf hinzuweisen. Damit nämlich vielleicht, wenn da draußen auch jemand ist, der irgendwie so ein paar Symptome nicht ganz los wird, vielleicht früher auch die Chance erhält, gehört zu werden und nicht in eine völlig falsche Therapieschiene geschoben zu werden.
Ja.
Und ich will es mal salopp sagen, als jemand mit einem psychischen Problem abgestempelt zu werden, der eine Macke hat. Ich sag's mal, also, ne, ich will es in der Deutlichkeit mal sagen, wie schlimm sowas sein kann, wenn da wirklich ja, jahrelang falsch therapiert wird. Also sie hatte eine Corona-Erkrankung in 22, die verlief dann auch härter als vielleicht gewohnt. Oder du hattest es ja auch schon.
Ja, also ich habe schon viermal Covid gehabt und ich bin topfit nach wie vor. Also ist auch eine so, dass diese Erkrankung vor allen Dingen vorwiegend bei Frauen mittleren Alters ganz besonders schlimm ist. Also das muss man dazu auch immer wissen. Es gibt natürlich auch vereinzelt männliche Patienten, aber vorwiegend weiblich und in dem Alter, in dem Jessica ist, zwischen Anfang 20 bis Anfang Mitte 30. 2022, genau, um die Chronologie mal aufrechtzuerhalten, hatte sie sich angesteckt mit Covid und relativ starker Verlauf.
War ihre erste Infektion
Ja,
war es, was? Ja, okay.
genau, erste und einzige. Wobei sind wir uns ein bisschen unsicher. Aber auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt die erste. Und ja, die hat im Softwarebereich gearbeitet, hat dann einen sehr stressigen Job und hat dann diesen Job dann nach 3 Wochen wieder aufgenommen, weil hatte dann auch Verantwortung und so und irre viele Projekte. Hat dann angefangen, wieder zu arbeiten, aber ist diese Müdigkeit nicht losgeworden, diese Erschöpfung, ne, dieses Erschöpftsein, hat dann versucht, sich ausreichend auszuruhen, hat dann Awareness-Kurse belegt für Stressregulation und ja, ihr ganzes Bildungsbudget vom Arbeitgeber aufgebraucht für irgendwelche Yogakurse und wir haben eigentlich auch zu Hause privat alles darauf ausgerichtet, dass sie wieder gesund wird. Also Akupressurmatten besorgt und Yogakurse gebucht und Massagen, regelmäßige Regenerationsthemen irgendwie so gebündelt und das, was halt eben so privat finanziell möglich war, so. Und dann ging das so bis in den, ich will mal sagen, in den Februar 2023 so weiter. Und dann hatte sie ihren ersten Zusammenbruch. Das muss man sich dann so vorstellen, dass sie am Fußboden gelegen hat und sich nicht bewegen konnte. Da denkt man jetzt in erster Linie an etwas Psychisches, das muss ich auch zugeben. Dieser Gedanke kam mir und kam uns auch sofort, ne? Relativ viel Stress. Da muss man dazu sagen, dass unmittelbar davor ein beruflich sehr schwieriges Ereignis vorgefallen ist. Also keine Kündigung oder ähnliches, sondern einfach ein Ereignis vorgefallen ist, worauf sie hingearbeitet hat und was nicht eingetreten ist. Da war viel Enttäuschung dabei. Persönliche Enttäuschung auch. Und dann würde ich sagen, sind so die Monate März, April, Mai eigentlich intensivst erschöpft gewesen, bis sie dann einen Arbeitgeberwechsel angestrebt hat und noch einen Ortswechsel angestrebt hatte. Und der Körper dann im Juli 2023, also exakt ein Jahr später, die Reißleine gezogen hat. Also mit Reißleine ziehen meine ich, dass dann ja, also überhaupt nicht mehr belastbar. Und wenn ich jetzt das mit jetzt vergleiche, immens belastbar. Also, dass das nochmal im negativen Sinne gesteigert werden kann, hätte ich auch nicht kommen sehen, muss ich sagen. Also brauchst du sehr viel Ruhe und sehr viel Rückzugsorte. Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen mit dem Hausarzt besprechen. Die Hausärztin gesagt, naja, das liegt ja auf der Hand. Also sie haben ja viel Stress auf der Arbeit und fühlen sich jetzt erschöpft und müde. Das klingt für mich nach Burnout. Und dann machen sie mal eine Therapie. Okay, also der Therapeutin gesucht, super schnell eine gefunden. Und die hat auch nach der ersten Sitzung eine Diagnose gestellt. Wusste gar nicht, dass das so schnell geht.
Ja, nach der ersten Sitzung, ja. Also
Eine Diagnose gestellt, ja.
wie lange war die Sitzung? Halbe Stunde, dreiviertel Stunde oder Stunde? Wie lange ist
50
sowas?
Minuten, 50
40
Minuten ist
Minuten,
es, glaube
ja.
ich. 50
So,
Minuten.
gut ausgebildet augenscheinlich.
Offensichtlich. Und das lautete Burnout und Anpassungsstörung. Ja, genau. Jetzt muss man dazu sagen, dass diese Diagnose auch dann von der Hausärztin noch mitgetragen wurde. Also es schon mal zwei Ärzte oder zwei Mediziner, die das auch beide auch begründen konnten. Insofern auch die Symptomatiken passten irgendwie zusammen. Also ich will jetzt gar nicht mal sagen, dass da jemand sich was ausgedacht hat, aber dieses kleine Teil mit der Covid-Infektion ja vorher hätte man vielleicht sehen können. Weiß ich nicht, wenn man 12 Jahre Medizin studiert, ich weiß ja nicht, vielleicht hätte man das wissen können. Jedenfalls, ja, hat sie dann 7 Monate, ist sie dann therapiert worden und nach dem
Aber
dritten Monat lag
ambulant, also in so einer ganz
ambulant,
normalen
ganz
Psychotherapie.
normal, genau,
Ja.
also war zu Hause, Krankengeld
Ja.
und hat ihr gesagt, du ruh dich aus, passt schon, das halbe, dreiviertel Jahr, ja, und wenn es noch länger dauert, ist es schon okay, passt schon. Nimm dir die Zeit, die du brauchst. Und dann ist sie da regelmäßig zu Therapien hin und hat auch so Achtsamkeits-Retreats gemacht, also auf Raten der Therapeutin auch. Ja, und nach 3, 4 Monaten sagt die Therapeutin, ja, ihr müsst es ja eigentlich besser gehen. Okay, gut. Ging ihr aber nicht besser, sondern die Symptome wurden eigentlich nur schlimmer. Dann hat die Therapeutin und auch ein Kardiologe, der dann konsultiert worden ist, weil dann, was ja normal ist, dass man dann immer eine Ausschlussdiagnose macht, ne? Wenn jemand das für den Verdacht hat, hier irgendwas ist nicht wie stereotypisch, dann machen wir eine Ausschlussdiagnose, also warten wir bei unzähligen Fachärzten. Und dann ist sie vehement darauf gedrängt worden, eine Reha-Klinik aufzusuchen, also eine psychosomatische Reha. Jetzt lasse ich mal kurz so stehen.
Aber körperliche Symptome wurden gar nicht mehr als Blutuntersuchungen oder dergleichen, vielleicht mal ein LUFO oder also
Doch, doch,
Lungenfunktionstest,
alles gemacht.
das alles gemacht.
Waren alles Top-Werte.
Okay.
Ich muss sagen, Jessica hat professionell Cheerleading betrieben vorher. Das heißt, die ist an der Grenze zum Leistungssport gewesen und der Körper war total gesund. Also Blutsauerstoff top, Leberwerte top, Atemfrequenz top, Herzfrequenz top. Alles super. Vorher man immer sagen muss, okay, also ne, wenn das die Werte zeigen, dann ist es in Ordnung. Ne? Also das greift man dann und denkt sich, gut, dann macht ja auch so eine psychosomatische Reha vielleicht Sinn. Muss aber ein bisschen dazu sagen, November, Ende November 2023, Anfang Dezember hat dann.
Also wir sind übrigens schon 1,5 Jahre jetzt mit den Symptomen, wenn ich mitrechne, ne?
Genau,
Ja, okay.
genau. Im Dezember 23 hatten wir dann so einen Verdacht. Mensch, was ist denn, wenn es Long-Covid ist? Weil Corona-Infektion, das wird irgendwie nicht besser, ist irgendwie komisch. Mir geht schon eine ganze Weile nicht so richtig gut. Ja,
Aber
was
da war sie
denn?
körperlich noch halbwegs belastbar. Sie konnte aufstehen, sie konnte gehen, sie konnte an diesen Therapien
Ich habe mich
teilnehmen.
mit Freunden
Ja.
getroffen. Also das Ganze, was man ja auch sagt, ist das, was dir gut tut, mach das mal. Ne? Ich habe die mit Freunden, Vater der Freundin, mach dies, mach jenes, geh zum Sport, geh zum Yoga, geh in die Natur, mach, was dir gut tut. Das ging alles noch. Also sie konnte auch noch einkaufen und so und ganz normal irgendwie ja das machen, worauf sie Lust hatte, bloß halt eben ohne Arbeit. Ja, also ohne wirklich Stress und ohne Druck. Genau, dieses Detail, dass wir diesen Verdacht haben auf Post- oder Long-Covid, das haben wir dann auch kundgetan. Da ist nicht so wirklich drauf reagiert worden, außer dass es ja nicht, dass es keine Hinweise darauf gibt, beziehungsweise keine Möglichkeit, das festzustellen. Das ist natürlich schon mal das erste Mal Bullshit. Es gibt Möglichkeiten, das festzustellen, aber sei es drum. Die Hausärztin hat dann empfohlen, gucken Sie doch mal nach einer Reha-Klinik, die auch Post- und Long-Covid-Patienten aufnehmen. Macht ja Sinn. Dann haben wir das auch gemacht, haben uns auch zwei Kliniken rausgesucht. Eine ist dann logischerweise geworden. Den Namen kann ich hier nicht nennen. Und dann ist sie da hingefahren. Und was ich aber, und dann nehme ich das Ende mal vorweg, was ich am Ende feststellen muss, ist, dass da jemand beworben hat mit, wir sind auf dem Gebiet Long-Covid spezialisiert und auf Burnout und auf Depressionen und psychosomatischen Themen spezialisiert. Und da muss jemand betrogen haben. Also offensichtlich wussten die gar nichts über Long-Covid, haben aber trotzdem das für sich als Produkt mit ins Portfolio genommen. Und aufgrund dessen dieser auch Erstgespräche haben wir uns dafür entschieden, diese Reha dort zu machen. Dann haben sie mit ganz stupidem und sehr aggressivem Belastungsausbau durch Behandlung gepeitscht, ganz enge Terminpläne, kaum Zeit zum Mittagessen, ein extrem lauter Essensraum, also wirklich auch kein Ort, wo ich sage, da wird man gesund. Und sie kam in einem schlimmeren Zustand wieder raus, als sie eigentlich reingegangen ist. Also das ist jetzt auch etwas, wo man Status quo jetzt sagen kann, das ist jetzt gesichert, wenn jemand mit diesen Symptomen auch nach einer Covid-Infektion in eine Reha geht, gebe ich jetzt jedem hier Brief und Siegel und Garantie, ihr werdet in einem schlechteren Zustand hinauskommen, weil dieses stupide in Bewegung bringen und aktivieren möglicherweise bei Burnout und Depressionen und ähnlichen psychischen Belastungen hilft, aber nicht bei Post-Covid-ME/CFS. Wenn ihr reingeht, geht ihr in die Bettlägerigkeit. Das garantiere ich jedem, der das hört und der davon erfährt. Jedem garantiere ich das. Weil, da muss man dazu sagen, so, das würde ich jetzt nicht ganz so weit ausführen, so wie Reha-Kliniken aufgestellt sind und mit was für einer Laune die Leute da durchlaufen, die da arbeiten und wie patzig die sind und unverschämt und unfrech und wie belastet diese Menschen sind aufgrund dieses Systems alleine schon. Das möchte ich gar nicht ausbreiten, aber in so einem Umfeld kann kein Mensch gesund werden. Das ist unmöglich. Und dann sind wir ja schon im Jahr 24, im Mai 24, wo dann ein ganz, ganz toller Neurologe, ein sehr mutiger Arzt, diese Diagnose gesichert stellen konnte.
Aber das heißt, sie kam aus der Klinik heraus und ihr Zustand war deutlich verschlechtert.
Genau, also sie konnte dann, ich würde sagen, ihre WhatsApp-Nachrichten nicht mehr beantworten. Sie konnte nicht mehr lange telefonieren. Sie konnte eigentlich nicht mehr einkaufen gehen. ÖPNV nutzen ging auch nicht mehr. Sport auch nicht, weil zu erschöpft. Spazieren gehen ging noch und in ganz kleinem Rahmen sich mit Menschen treffen und unterhalten.
Und wie seid ihr denn an diesen Neurologen gekommen? Also stand da klar, man ist etwas konsterniert, jemand kommt aus einer Reha zurück, es geht ihm deutlich schlechter als vorher. Mhm. Da denkt man sich, scheiße, was macht man jetzt, ne? Muss ja auch irgendwie weitergehen, ne?
Ja, wir sind da dran geblieben, parallel zu der Reha-Klinik an diesen Post-Covid-Symptomen und haben uns da dann selber drum gekümmert. Also das muss man sich mal vorstellen. Dann muss man sich da selber drum kümmern, dass die Diagnose gestellt wird. Und haben dann so unterschiedliche Richtungen mal abgeklopft, ne? Also Neurologe oder vielleicht mal so ganz am Anfang anzufangen, ein Kardiologe hat schnell festgestellt, eine Sinustachykardie. Also eine Herzrhythmusstörung. Die war noch nie da, sie ist regelmäßig zum Kardiologen gegangen, das ist erst dann in dem Zeitraum aufgetreten, wo sie nach der Corona-Infektion und den Symptomen dann zum Kardiologen ging. Und was ist noch immer aufgesucht werden kann, also Herzkreislauf, wussten wir, wird betroffen. Das Immunsystem, also durch das Nervensystem und eben das Zusammenspiel zwischen Blutkreislauf und Nervensystem. Immunologe war schwierig, einen Termin zu bekommen, aber ein Neurologe, da wussten wir, okay, Nervenärzte, die werden da geschult drin, die wissen auch eher mehr darüber als allgemeine Ärzte oder Sportmediziner. Und dann sind wir da vorstellig geworden und der hat nach zwei Tests dann sofort auch stellen können, okay, sie haben diesen sogenannten Bell Score, das ist quasi ein Klassifizierungsmodul, mit dem man einschätzen kann, wie belastbar jemand ist. Und der war bei 30, also von 100. Bell-Score von 30 und auf dem kognitiven Niveau einer 85-jährigen Frau. Also nicht Intelligenz bezogen, sondern kognitive Möglichkeiten. Und Belastungsgrad auch eher fortgeschrittenes Alter, also 70 plus. Und da haben wir dann zu Hause gesessen, gut, das können wir so bestätigen. Das sehen wir genauso. Da ist jemand nicht mehr so belastbar und da ist jemand kognitiv schnell überlastet und schnell angestrengt. Und naja, das war so der Status quo im Juni. Und dann fing plötzlich an, Jessicas Beine weh zu tun beim Gehen. Treppensteigen ging gar nicht mehr und beim Gehen taten ihr plötzlich die Beine weh. Und dann hat man natürlich jetzt so zwei Möglichkeiten. Entweder man sucht jetzt einen Physiotherapeuten auf oder einen Orthopäden. Wir haben dann ganz gezielte Neurologen wieder gefragt und dann, ja, das ist jetzt, glaube ich, so die neue Stufe, weil das, was man immer dazu sagen muss, ist, immer dann, wenn man zu viel Aktivität hat, wenn man zu viel tut, wenn man zu viel macht, wenn man zu viel liest, zu viel hört, zu viel sich bewegt, dann führt es zu Crashs. Und sich dadurch dieses sogenannte PAM einstellt, also eine andauernde Zustandsverschlechterung. Und Crash führen dazu, dass die Leistungsfähigkeit stark heruntergestellt wird. Ja, ich muss aber dazu überlegen, ob ich noch was vergesse zwischendurch, weil das so viel ist. Ist ja auch kein Gesundheitspodcast, aber ich denke, die wichtigsten Eckpfeiler waren dabei.
Ja. Und dann hat der Neurologe auch die Diagnose gestellt, ME/CFS.
Genau.
Und das heißt, es wurde eigentlich immer nur auf diese Erschöpfung, also auf so ein normales Fatigue-Syndrom, sage ich mal, also ein Erschöpfungssyndrom wurde behandelt, psychosomatisch ausgelöst. Und in Wahrheit ist es aber tatsächlich eine systemische Reaktion infolge dieser Covid-Infektion. Autoimmunreaktion, das heißt, der Körper bekämpft sich irgendwie selbst, immer eine ganz eklige Sache. Auch wenn diese Erkrankung schon längere Zeit bekannt ist, gibt es keine zugelassene Therapie. Es gibt nichts. Es gibt eigentlich nur, Symptomtherapie, was natürlich schwierig ist bei einer Person, die eigentlich gar nichts mehr kann. Also Man liest davon, Patienten können nicht, wie hast du schon gesagt, dass keine WhatsApp-Nachrichten mehr können, sind maximal lichtempfindlich, geräuschempfindlich, geruchsempfindlich, können kaum noch mit Menschen interagieren, sich selber in keinster Weise mehr versorgen, in der schwersten Form, im schwersten Grad, in dem wahrscheinlich Jessica dann ist. Das ist dramatisch, und das ist deswegen auch dramatisch, weil es zwar als Erkrankung schon relativ lange darauf hinaus bekannt ist, aber wenn man es jetzt mal mit anderen chronischen Autoimmunerkrankungen vergleichen, nehmen wir mal die Multiple Sklerose, ist man in der Forschung 40 Jahre zurück. Man ist 40 Jahre zurück im Vergleich zu dieser Erkrankung, zu der man auch noch keine Heilmethode, sondern nur im Vergleich, nur Verbesserungswege gefunden hat. Aber ihr habt was gefunden, was zumindest Hoffnung bringt auf Besserung.
Genau, wir haben dann ja logischerweise viel ausprobiert, also unterschiedlichste Medikamente, die auch Symptome behandeln sollen, aber auch denn die Ursache angeblich beheben können, haben nicht angeschlagen. Auch eine Neuraltherapie, mit der das Nervensystem stimuliert wird, also Reset, erzeugt wird, das hat leider zu einer dramatischen Verschlechterung geführt. Von, ich würde sagen, im Zeitraum von 6 Wochen sind da 7 Crashs dabei gewesen. Also 7 Zustandsverschlechterungen. Und weil wir auch schon so eine lange Zeit durchgemacht haben und unterschiedliche Themen auch schon behandeln mussten oder uns Situationen ausgesetzt gesehen haben, habe ich dann gesagt, gut, also es gibt jetzt noch so 1, 2 Ansätze und ein letzter, wahrscheinlich wirklich letzter Strohhalm ist die sogenannte Immunadsorption, also das, was du gerade schon angekündigt hast. Man weiß mittlerweile, dass es sehr viele Strukturen hat einer Autoimmunerkrankung und man hat Biomarker gefunden im Blut, die also Entzündungswerte erhöht haben, was dazu führt, dass das Immunsystem gegen diese hausgemachten Entzündungswerte ankämpft, so stark ankämpfen muss, dass für den Rest des Körpers keine Kraft mehr da ist, die Blutgefäße verengt sind, wodurch nicht mehr genügend Sauerstoff in die Muskelspitzen gelangt, weswegen auch die körperliche Belastbarkeit eingeschränkt ist und natürlich auch kognitiv, weil das Blut gar nicht mehr richtig mit Sauerstoff versorgt wird. Dazu kommt es zu Brain Fog und alles, was so gegen die Hypostase ist, also alles, was ich von unten nach oben oder von oben nach unten hebe und ziehe, ist gegen die Hypostase und schwierig für die Muskeln mit so einer blutzirkulären Störung gesund zu werden. Und da gibt es verschiedenste Ansätze und ein Ansatz ist, und das wird in der Charité in Berlin auch bereits studiert, würde ich soweit sagen. Sie haben eine sehr, sehr große Studie ausgerollt, die das direkt nachweisen soll, dass das flächendeckend die Lösung ist. Jetzt komme ich aber dazu, dass dieses Thema Immunadsorption, diese Inosferese die Methode ist, für die wir uns entschieden haben.
Ja. Und das ist halt eine Methode, weil ich sagte es ja gerade, es gibt keine anerkannte Therapie, eben weil wenig Studien oder also genau. Der, glaube ich, Inosferese, wenn es die an der Charité vielleicht eine der ersten, weil die Erkrankungszahlen weltweit, es ist zwar eine weltweit auftretende Erkrankung, aber waren sehr gering. Man rechnet aber damit, dass vieles gerade nicht diagnostiziert ist und Covid für mindestens mal in Deutschland zu einer Verdopplung der Fallzahlen führen wird, bestätigten Fallzahlen, muss man sagen. Also es kann ganz viele Menschen da draußen geben, bei denen es nicht klar ist, dass sie, die vielleicht ähnlich auf dem Weg sind, wie Jessica leider gewesen ist. Das heißt, da gehört eigentlich richtig Druck in dieses System und richtig Druck auf den Kessel, dass da wirklich auch, weil alles, was nicht bestätigte Therapie ist, ist Off-Label-Therapie, ist nicht erstattungsfähig. Und das ist genau das Problem. Du kannst das machen, musst es aber leisten können.
Genau, jetzt muss man dazu sagen, dass natürlich alles, was wir ausprobiert haben, alles privat finanziert ist, weil du richtig sagst, es gibt keine klinischen Therapieansätze und gibt aber auch kein Bestreben oder bis heute kein Bestreben, das in irgendeiner Form politisch auch voranzutreiben. Es gibt hier und da in Marburg gibt es einen sehr guten Arzt, in Mainz einen mindestens genauso gut, wenn nicht besseren Sportpsychologen, Professor Dr. Dr. Simon, kann man sich jederzeit gerne anschauen. Der macht ganz tolle Content auf YouTube, wo er aufklärt. Und Professor Scheibenbogen eigentlich federführend für ME, CFS und Long-Covid in Deutschland. Und man bräuchte eigentlich 100 Millionen Euro vom Staat, um klinische Studien auszurollen, um eine flächendeckende Infrastruktur auszurollen. Weil das, was man immer wissen muss, ist, es gibt zwei Anlaufstellen in Deutschland. Eine in München und eine in Berlin. Die in Berlin ist nur für Berliner und Brandenburger und eben Erwachsene und in München nur für Kinder. Das bedeutet, es gibt zwei Anlaufstellen für es gibt mittlerweile, glaube ich, 500.000 Menschen in Deutschland nur, die diese Erkrankung haben und daran leiden. Das bedeutet also, für 500.000 Menschen gibt es also zwei Anlaufstellen, wobei ich jetzt den Dr. Simon und den Kollegen aus Marburg, dessen Name mir gerade nicht einfällt, auch mit dazu ziehen möchte, die unterschiedliche Ansätze verfolgen, aber sehr viele Erfolge verzeichnen können mit Patienten gemeinsam.
Und das heißt, das ist für euch jetzt also auch diesen Weg, den ihr gehen wollt. Ihr wollt diese Inhouse-Apherese probieren
Genau.
und durchführen lassen. Man kann sich das so vorstellen, das ist eine Art, das ist sehr vereinfacht ausgedrückt, Blutreinigung. Allerdings, ja, das ist sogar fast das Falsche, weil es wird versucht, über Filtermechanismen eben diese Stoffe, von denen du gerade gesprochen hast, aus dem Blut heraus zu filtern. Es führt da nicht im Vergleich vielleicht zu anderen Therapien zu einer Verlust von Blutplättchen, roten Blutkörperchen. Das passiert nicht. Also Erythrozyten leiden darunter nicht. Es ist sehr nebenwirkungsarm, wird ambulant durchgeführt. Also ganz viele Vorteile eigentlich. Wobei natürlich, wenn ihr weit anreisen müsst, ist ambulant wahrscheinlich schwierig, ne?
Ja, wir wohnen ja in Hamburg
Ja.
und also derzeit noch in Hamburg und die Therapie ist in Hamburg.
Okay, gut.
Das heißt, das ist dann ein absolutes Luxusproblem sozusagen.
Und das heißt, das ist dann diese Therapie, die ihr jetzt versucht, wo auch wirklich nachweislich Patienten schon große Erfolge mit hatten, bettlägerige Patienten wieder aus dem Bett herausgekommen sind, rollstuhlpflichtige Patienten danach wieder gelaufen sind und
Genau.
wieder zurück ins Leben gefunden haben. Also da gibt es viele sehr positive Patientenberichte, die eben mit dieser Diagnose aufgrund von einer Covid-Erkrankung danach wirklich deutlich, deutlich Qualität gewonnen haben. Und natürlich noch weiter therapiert werden, alles in Ordnung, aber dass da der Initialstartschuss war, um diese Menschen wieder ins Leben zu bringen.
Genau, richtig. Weil so wie es jetzt ist, so geht es ja vielen. Also das muss man sich ja auch so vorstellen, Jessica ist ja voll da. Also die ist ja voll, also ich habe jetzt noch, wir haben jetzt noch ich will gar nicht von Glück sprechen, aber das Glück, dass das, was mit Bettlägerigkeit eigentlich auch immer einhergeht, Verständigung nur noch über Schlucken, Nicken oder Sonstiges, da sind wir Gott sei Dank überhaupt nicht von betroffen. Was es aber auch so schwierig macht, ist, dieser Mensch ist voll da und bekommt all das mit, dass er nichts kann. Es tut mir für den Menschen sehr leid oder für alle Menschen sehr leid, die dieses Schicksal erlitten haben. Aber wie du richtig sagst, es gibt sehr, sehr viele positive Berichte und wirklich, dass man einfach nur als Erfolgsstory bezeichnen kann, Menschen wieder ins Leben zurückzubekommen.
Und
Und
deswegen
diesen
ist
Ansatz
es etwas,
verfolgen wir.
genau, diesen Ansatz, der ist auch sehr verfolgenswert. Also das ist jetzt nicht irgendwo Hokuspokus, das war mir jetzt immer wichtig, den ihr da versucht, sondern da gibt es nachweislich große Erfolgsgeschichten. Es ist manchmal nicht ganz klar, wie viele Therapien sind nötig. Da reagiert jeder Mensch auch ein bisschen anders. Aber es gibt die Positivberichte von den Patienten, denen es danach deutlich besser ging. Wie wir schon sagten, es ist halt nur leider, und du hast es ja schon ausgeführt, also all das, was ihr bisher schon gemacht habt, also an Therapien, ich sag mal nach der Reha, ist völlig privat finanziert. Also da gibt's nichts außer ein Schön, dass sie sich um dich selber kümmern vom System. So will ich es mal etwas salopp ausdrücken. Und wir reden hier über enorme Kosten, gerade was die Inhouse-Apherese angeht. Leider natürlich ist es immer so, neue Methoden, Methoden, die eben nicht gefördert werden vom System, sind kostspielig, wobei das sind sie auch, wenn sie gefördert werden, nur dann zahlen wir sie nicht. Aber das Geld ist gut angelegt. Aber bei der Höhe der Summe verständlicherweise ist man dann irgendwann auch mal am Ende seiner eigenen Kräfte. Und deswegen hast du dir überlegt, hey, ich starte eine Kampagne, ich starte eine Spendenkampagne auf GoFundMe. Das hast du getan und es ist schon eine enorme Resonanz. Wir haben es zu Beginn schon gesagt, dort entstanden. Ihr habt schon unglaubliche Summen beisammen. Nichtsdestotrotz, es ist noch nicht genug. Das darf ich sagen. Auch euer Spendenziel ist nicht die Summe, die ihr für die ganze Therapie braucht, sondern um zu starten, möchte ich mal sagen. Also von daher, es ist auch da von dir erstmal nur der Beginn, diesen Weg zu gehen, wo du um Unterstützung bittest. Und deswegen ihr da draußen, ihr habt schon so oft bewiesen, wie viel Herz ihr habt. Abseits vom Fußball, das ist, glaube ich, völlig klar. Und wir werden natürlich den Link, er ist relativ lang, um ihn vorzulesen, muss ich ehrlicherweise sagen. Wir werden den Link definitiv in den Shownotes, ich werde den zum Sendungstext überall auf Twitter, ihr werdet ihn finden, bei Tim auf dem Profil, habt ihr ihn sowieso schon gefunden und das werden wir nochmal wiederholen, dort diesen Link zu posten und jeder Euro, also es geht nicht darum, Tausende zu spenden, aber jeder Euro hilft und bringt euch den Schritt näher, dass Jessica wieder zurück ins Leben kommen kann, eine junge, du hast es gesagt, vorher sportlich überaus aktive, am Leben teilhabende Frau, die kognitiv alles miterleben muss, dass ihr Körper einfach, ich sag mal, versagt. Und die alltäglichsten Dinge zur völligen Überforderung werden. Ich glaube, das mag sich keiner von uns ausmalen, wie das sich anfühlen muss. Deswegen kann ich nur darum bitten und dafür werben, gebt das, was ihr geben könnt, unterstützt diese Aktion von Tim und helft Jessica damit, wieder den Weg zurück ins Leben finden zu können. Helft da, wo unser System kläglich versagt. Unser System wegguckt, wo auch 4 Jahre nach Ausbruch dieser Pandemie eigentlich nichts über die Spätfolgen bekannt ist, wo das Thema einfach totgeschwiegen wird, wo man es gar nicht mehr wahrnimmt. Ja, wir haben immer noch sehr starke steigende Fallzahlen. Kein Mensch spricht mehr über Covid. Long-Covid, Post-Covid, das sind Begriffe, die haben wir mal gehört. Aber wo findet das denn statt, meine Freunde? Das findet nicht statt. Aber so viele Menschen da draußen haben verdient, gehört, gesehen zu werden und auch diese Hilfe zu bekommen, die ihnen einfach systemisch, ich möchte das nochmal betonen, völlig versagt wird. Es ist ganz toll, in der Pandemie super Reden zu schwingen, bei Markus Lanz zu sitzen und alles toll zu erklären und Maßnahmen zu ergreifen, aber die Menschen dann mit dem Stinkefinger ins Gesicht wegzuschicken. Ja, die diese Folgen haben, von denen man gewarnt hat im Übrigen, das möchte ich, also unser Gesundheitsminister hat davor gewarnt, und jetzt sind diese Menschen ungehört und ungesehen und nur auf Eigeninitiativen von gewissen Ärzten oder Instituten und Kliniken wird sich da überhaupt noch drum gekümmert und das System schaut weg. Ich glaube, das muss man in der Deutlichkeit sagen und das ist eine Riesenschweinerei und das geht nicht und da dürfen Einzelne nicht unterleiden und in dem Fall wollen wir hoffen, dass wir mindestens bei einer Person diesen Weg zurückgeben können, aber das Thema vielleicht auch wieder platziert haben, weil das ist nicht weg. Im Gegenteil. Das ist mitten unter uns und leider aber in keinster Weise auf den Schirmen von Systemen oder auch Behandlern. Da musst du, wie du sagst, Glück haben. Du musst Glück haben und das ist doch das Schlimmste. Glück zu haben, nur zu wissen, was mit dir los ist, das darf es in unserem Gesundheitssystem, das Milliarden finanziert ist von uns auch, das von uns Bürgern. Milliarden Euro investieren wir in dieses System und am Ende musst du Glück haben, nach 1,5, fast 2 Jahren die richtige Diagnose zu bekommen. Naja, nicht fast 2 Jahren. Nach 2 Jahren die richtige Diagnose zu bekommen, das ist eigentlich das Zeugnis einer Bananenrepublik und nicht ein Zeugnis einer modernen Gesundheitsvorsorge, wie wir sie haben sollten.
Ja, und weißt du, es gibt ja auch, gab ja auch Geld für eine Abnehmensspritze. Und
ach so, meinst du das? Ja, ach so, ja, okay, ja. Also genau, nicht für sie, sondern grundsätzlich.
Nein.
Ja, ich
braucht sie nicht, aber es gab Geld für eine Abnehmensspritze und dafür gab es ja auch offensichtlich sensible Themen und ich verstehe ja, dass es nicht für alles immer an die Hilfe gibt. Das ist auch, muss man klarkommen, glaube ich. Muss man sich vielleicht davon verabschieden, aber in dem Fall akzeptiere ich einfach nicht, dass das unser gesellschaftliches Angebot ist an die Leute, die sich auch 4 Jahre vielleicht zurückgenommen haben, sich dann angesteckt haben und jetzt einfach tatsächlich ohne Grund die stille Krankheit oder die unsichtbare Krankheit jetzt so da liegen müssen und da liegen. Und das akzeptiere ich nicht und deswegen haben wir diese Aktion gestartet, uns darauf fokussiert, wir setzen alles auf eine Karte und wie du richtig gesagt hast, ist das Spendenziel bei weitem nicht das, was wir benötigen, aber es ist der Anstoß für etwas, von dem ich mir erhoffe, dass der Mensch, der 2 Zimmer weiter liegt von mir, wieder den Weg dahin zurückfindet, wo sie hingehört. Und das wünsche ich mir. Und da muss ich an der Stelle auch ein großes Dank aussprechen an, ja, eigentlich an das Internet, an auch natürlich auch namentlich zu nennen, ist die Rote Kurve, die sehr viel Werbung gemacht hat, der sehr viel dafür getan hat, auch ganz besonders an Nils, der Red Lawyer bekannt ist bei X oder bei Twitter, der sehr viel dafür getan hat, das Thema publik zu machen. Auch die WhatsApp-Gruppe Roland Kaiser hat, die auf Twitter sehr viel oder sehr stark vertreten ist, hat dafür sehr gesorgt. Und ich habe sogar gesehen, dass Menschen aus Dortmund, Stuttgart, Berlin, Frankfurt, Gladbach, aus diesen Vereinsumfelden, Hamburg sowieso, sich daran beteiligt haben. Und das macht mich sehr, sehr dankbar. Das freut mich unheimlich und zeigt, glaube ich, noch einmal, dass wir alle niemals allein sind. Und das
Ja.
ist, glaube ich, die Kraft des Sports, des Fußballs. Und dann auch schön, dass Hannover 96 sich dem angeschlossen hat. Also auch danke, vielen Dank an die Stelle an Hecki. Und ich habe sogar gelesen, es gab die Bitte, das an die Spieler heranzutragen. Also ich bin natürlich über jede Spende dankbar, ist keine Frage. Oder über möglichst viel Aufmerksamkeit dafür. Ja, ganz lieben Dank an alle und ich bin sehr gerührt.
Absolut verdient, aber ich glaube, dass an der Stelle, wo das System versagt, da sind wir gefragt. Und das
Sicherlich.
mich macht es trotzdem sprachlos, muss ich ganz ehrlich sagen, weil auch wie viel Demut du da rangehst und trotzdem sagst, es gibt vielleicht nicht für alles die Hilfe, das kannst du verstehen. Da habe ich einen anderen Ansatz, weil ich finde, das System, was so milliardenfach finanziert ist, muss eigentlich Hilfe anbieten für alles. Und da Menschen so allein zu lassen, macht mich wütend, ganz persönlich. Auch natürlich, weil es da eine Verbindung zwischen uns gibt, aber auch sonst würde es mich wütend machen, weil das etwas ist, was so vermeidbar und unnötig ist und hätte deutlich früher mit einer richtigen Diagnose in andere Bahnen gelenkt werden können. Und da muss so viel passieren bei den niedergelassenen Ärzten, dass es runtergebrochen wird auf die Hausärzte, bis die mal eine Information kriegen zu neuen Therapien oder zu vielleicht auch Diagnosestellungen von Krankheiten, die nicht jeden Tag im Wartezimmer sitzen. Auch die sind Mitopfer des Systems. Und das macht es umso bitterer. Aber wie gesagt, ich will es nicht entschuldigen, aber ich freue mich auch, dass das Internet so aktiv ist, so eine tolle Summe schon zusammenbekommen hat. Aber da geht noch mehr. Und da hoffe ich mir auch nochmal, dass wir ein bisschen einen Teil dazu beitragen können. Und nochmal, jeder Euro ist wichtig. Und wieder denkt nicht, dass dann mit dem Geld Tim durch ist, weil das ist der Anfang, um die Therapie zu starten. Das ist mitnichten das Ende. Und von daher, die Summe kriegen wir zusammen, davon bin ich überzeugt und ich hoffe sehr. Und vielleicht können wir das auch so machen, Tim, dass du nochmal, so wenn es ihr besser geht, dass wir da auch nochmal so ein kleines Gespräch, muss ich mit ihr sein, nicht missverstehen, ich will sie hier nicht ins Rampenlicht zerren, aber wieder von
Mach
dir
das.
in der schönen Art, wie du es wieder gemacht hast, nochmal berichtest, was dabei rausgekommen ist. Und ja, es ist dann doch toll, was das System Fußball kann. Und was Fan sein bedeutet, auch über die Grenzen hinaus. Also, wie sagt man immer so schön, in den Farben getrennt, aber in der Sache vereint. Und da leistet die Fußballbubble schon eine ganze Menge. Und das bewegt mich dann immer wieder.
Ja,
Und das ist auch in diesem
absolut.
Fall so.
Tatsächlich, man kriegt das ja mit. Und das am eigenen Leib zu erfahren, das ist nochmal schöner und bestätigt mich, dass es jeder einzelne Stadionbesuch, jeden einzelnen Streit mit einer Ex-Freundin wert war. Und nein, Spaß beiseite, aber
Dann sag
ja,
ruhig.
genauso, nein, genauso ist es. Genauso ist es. Und ich habe einen Vorschlag zu machen. Vielleicht fangen wir einfach damit an, dass wir junge Frauen nicht nur im Wartezimmer anfangen, ernst zu nehmen, sondern auch ganz grundsätzlich das einfach zu hören und zu sehen. Das wird, glaube ich, ein Anfang von all dem. Ich glaube, ich bin zu 100% davon überzeugt, dass es funktionieren wird. Sonst würde ich es so nicht machen. Und ich bin noch mehr überzeugt davon, dass das, was der Mensch, der mir den ich ins Herz geschlossen habe, das nicht verdient hat. Und deswegen lass uns loslegen und Gas geben. Es gibt da auch genug zu tun.
Absolut, da hast du recht. Und auch was du sagst, lass uns Frauen hören und ernst nehmen. Wir hatten das schon mal, Tim, du erinnerst dich vielleicht, als es um ein anderes Thema ging im
Das ist
Stadion.
richtig.
Es ist leider nicht besser geworden seitdem, auch das stimmt. Also das ist immer wieder nötig, das ernst zu nehmen und hinzugucken. Ich gebe jetzt aber keine Ratschläge, dafür habe ich letzte Woche schon auf die Nase gekriegt. Aber das Thema muss trotzdem präsent sein und muss auch aktuell sein und in der Aktualität bleiben, so ganz genau. Gibt es noch was von deiner Seite zu ergänzen?
Nein, tatsächlich nicht. Vielen
Und
Dank,
ganz
an der
genau,
Stelle.
ganz bewusst, auch ohne irgendwelche Unterbrechungen, ist mir scheißegal, was der Hoster dazu sagt. Es gibt hier keine Werbung in diesem Thema. Da reden wir durch und fertig. Und das lasse ich mir da auch nicht nehmen an der Stelle. Und war mir ein
Er
Anliegen,
kann
muss
sich
ich
ja
ganz ehrlich sagen.
beteiligen. Der Hoster kann sich ja
Er könnte sich
beteiligen.
beteiligen, da hast du recht, das
Vielleicht
stimmt.
gibt es einen
Das ist
Spendenlink jetzt her und
ja, sehr gespannt, ob da was kommt. Aber doch, ich habe aber gesagt, nee, der ist gar nicht mehr da. Nee, dann falsch. Dann nehme ich das, ich wollte gerade einen Namen sagen, aber der ist gar nicht mehr da.
also.
Ja, deswegen lasse ich das. Nein, aber auf jeden Fall war mir das ein Anliegen, auch in diese 13. Folge diesen Rahmen zu geben für dieses Anliegen für dir und darauf aufmerksam zu machen, auch über Jessica hinaus darauf aufmerksam zu machen, aber in diesem speziellen Falle dann eben auch darum zu werben, dafür zu werben, dass ihr da weitere Unterstützung erfahrt und wie gesagt, jeder Euro tut da gut und ist an der richtigen Stelle und ich wünsche euch, dass ihr A, das Spendenziel erreicht, davon bin ich überzeugt, B, dass die Therapie so anschlägt, wie ihr es euch ausmalt und auch davon bin ich überzeugt und dass wir dann sehr bald vielleicht von einer ganz anderen Jessica hören, die dank eurer Hilfe da draußen wieder ein Stück zurückgefunden hat ins Leben. Und das wünschen wir uns.
Ja,
Jetzt will ich es nicht
niemals
tot
allein,
quatschen.
wir gehen Hand in Hand, ne?
Ja,
Und
das
groß
ist
und stark wie eine Wand.
so sind wir und deswegen in diesem Sinne, denkt dann doch irgendwie immer daran und jetzt sagen wir es einmal 96 Allee. Und das nächste Mal wieder Fußball. Bis bald.
Bis bald, ciao.
Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.